Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Wir treffen die jugendpolitischen SprecherInnen der demokratischen Parteien und debattieren über Jugendbeteiligung, politische Bildung, Ehrenamt und vieles mehr. In dieser Folge Max Schad von der CDU im Ring für mentale Gesundheit junger Menschen.
Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Reihe zur hessischen Landtagswahl. Heute mit drei neuen Gesichtern und für euch vor allem drei neuen Stimmen. Mein Name ist Lisa Koburger, ich bin Referentin für politische Bildung beim BDKJ Fulda und mir gegenüber sitzt Max Schad. Max, wer bist du und wo sitzen wir hier?
Also Max Schad ist mein Name, ich bin der jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Ich bin 40 Jahre alt, bin jetzt in der ausgehenden Legislaturperiode, das war meine erste Wahlperiode im Landtag. Und wir sitzen momentan in Gründau, in Main-Kinzig-Kreis. Hier sitzt die Geschäftsstelle der CDU, aber hier ist auch mein Wahlkreisbüro. Ich habe hier einen Raum, von dem ich ja Wahlkreisarbeit eben mache. Und da befinden wir uns momentan.
Sehr schön. Und noch eine dritte Stimme, ein drittes Gesicht. Henna sitzt da noch. Henna, wer bist du und warum sitzt du hier?
Ja, hi, mein Name ist Henna. Ich bin 25, komme aus Witzenhausen und bin jetzt seit diesem Jahr im BDKJ-Vorstand mit drin von Fulda und freue mich natürlich, dass ich dann hier sitzen darf, um das Gespräch mit Max zu führen heute und bin auch schon seit vielen Jahren in der Jugendarbeit aktiv.
Ihr habt schon gehört, auch heute haben wir uns auf das sogenannte Jugendarbeits-Du geeinigt. Genau, also Max, Henne und Lisa hört ihr heute hier in dieser Folge. Genau, wir sitzen in der CDU-Geschäftsstelle in Gründau-Lieblos, hast du gerade schon gesagt. Es war aber auch im Gespräch, dass wir uns im Stadtverordnetensaal in Erlensee treffen. Was ist das, was dich da so mit diesem Ort verbindet?
Ja, der Stadtverordnetensaal in Erlensee und das Rathaus da ist im Grunde genommen der Anfang meiner kommunalpolitischen Arbeit, die ich begonnen habe. Es hat natürlich schon vorher angefangen in der Jungen Union, wo ich mich engagiert habe, wo ich angefangen habe, Interesse zu bekommen und wo ich auch erste politische Kontakte gefunden habe, so im kommunalpolitischen Bereich. Aber relativ bald danach, ist es ja immer in der Politik so, vieles ist an Wahlen gebunden, an einen Wahlzyklus. Und bei mir war es dann eben so, dass die Kommunalwahl dann ein Jahr, nachdem ich angefangen hatte, mich zu engagieren, vielleicht so in etwa, auf der Tagesordnung stand. Und die Leute da bei der CDU, die waren froh, weil sie junge Leute gerne auf ihrer Kommunalwahlliste auch haben wollten und hatten auch den Eindruck, dass ich dafür vielleicht geeignet wäre. Und dann haben sie mich gefragt und dann bin ich dann auf die Liste auch geschrieben worden, habe einen guten Platz bekommen. Und dann war die Wahl und dann waren wir damals mit 10 Leuten in der Fraktion aktiv gewesen. Und dann, man weiß ja nie, durch das Kumulieren und Panaschieren weiß man nie so genau, wer am Ende gewählt wird von den Leuten, wer am Ende auch wirklich in so einem Parlament dann vertreten ist. Und damals war es so, dass wir von den 10 Leuten, die gewählt worden sind, waren dann 6 junge Leute von der Jungen Union. Und dann habe ich mich gleich in der jungen Fraktion wiedergefunden, was natürlich schön war. Auch Leute, die relativ neu mit dabei gewesen sind. Und ich war da ein Jahr mit dabei, habe reingeschnuppert, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann kam durch einen Umstand, bin ich gefragt worden, ob ich nicht der Fraktionsvorsitzende werden will. Ich war damals nur so Anfang 20, habe ein Studium angefangen gehabt und die Schule war noch nicht weit weg. Und bin gewählt worden auch einstimmig, wollten alle so. Und dann war ich nach kurzer Zeit, nach dem politischen Einstieg, auf einmal Sprecher von unserer Fraktion da in dem Stadtverordneten, in der Fraktion, eben in der Stadtverordnetenversammlung. Und habe die Erfahrung gemacht, dass es auf einmal dann auch sehr konkret wird, ne? Zu Anträgen zu sprechen, Initiativen vorzubereiten, auch Gegenrede sich zu trauen, andere Positionen zu beziehen oder auch kontrovers zu diskutieren. Ist ja alles nicht, was man automatisch so hat in so einem öffentlichen Rahmen. Und mir hat es viel gegeben, weil ich gemerkt habe, dass das, was man denkt und die Arbeit, die man da so macht, dass es einen Unterschied macht, dass man ernst genommen wird. Das ist ja auch die Perspektive, wir reden ja auch viel, wie nimmt man junge Leute ernst, wie kann man die wirklich einbinden. Und ich habe mich damals wirklich eingebunden und ernst genommen gefühlt und das hat mich auch erfüllt. Und das war für mich eine schöne Zeit. Ich bin dann wegen meiner Frau dann weggezogen aus nach Großkotzenburg. Aber ich war sicherlich so 10 Jahre oder 9 Jahre war ich da in der Stadtverordnetenversammlung mit dabei. Und es war für mich halt eine prägende Zeit. Da habe ich das einmal eins gelernt, der Kommunalpolitik oder der Politik, des Parlamentarismus im Grunde genommen. Ist ja was anderes, wenn man sowas im Fernsehen sieht oder wenn man selbst das gestalten muss. Und das hat mich sehr geprägt und deswegen wäre das der Ort gewesen. Heute ist Sonntag, da kann man das keinem zumuten, da auf- und abzuschließen. Deswegen sind wir heute in der Geschäftsstelle und nicht im Rathaus.
Du hast schon gesagt, die CDU fand dich spannend, weil du jung warst, vielleicht ein junger Wilder auch oder so. Was fandst du spannend inhaltlich an der CDU, dass du gesagt hast, das ist meine Partei und bleibt meine Partei?
Ich bin am Studium eigentlich so ein bisschen über ein Praktikum dahin gekommen. Ich habe bei unserem örtlichen Landtagsabgeordneten, den habe ich angeschrieben, ob ich nicht mal, weil ich mich schon immer, Parlamentarismus hat mich schon immer interessiert. Ich war jemand, der gern mal bei Phoenix oder was es so gab, auch mal reingeschaltet hat und geguckt hat, ich schon immer Parlamentsbetrieb spannend fand und Politik auch. Ich habe natürlich da Leistungskurs gehabt in der Schule und hatte am Anfang eigentlich überhaupt gar nicht. Ich bin nicht einer von denen, die schon mit 14 da irgendwie aktiv gewesen sind, sondern es kam ja erst eigentlich ein bisschen später. Und dann war ich beim Praktikum und habe dann halt gleich gemerkt, das ist interessant. Hat mich der Abgeordnete hat gesagt, soll ihn mal unterstützen, ob ich nicht mal eine Rede schreiben kann, mich ausprobieren will. Dann war damals eine europapolitische Rede, habe auch was abgeliefert und der war sehr angetan, hat gesagt, das ist super. Und hat einen Gutteil davon verwendet. Und da habe ich mich gleich nach ein paar Tagen im Plenarsaal wiedergehört mit dem, was ich aufgeschrieben hatte. Und das hat mich natürlich irgendwie, war ich natürlich ein bisschen stolz drauf. Und da habe ich auch gemerkt, na, du kannst dir vielleicht wirklich auch was beitragen und bewegen. Das war eine Zeit, sagen wir mal so, da war die rot-grüne Bundesregierung, war damals im Amt und ja, was die damals gemacht haben, viel Widersprüchliches aus meiner Wahrnehmung damals und vieles, wo ich auch vom Handwerk her, was mir überhaupt nicht zugesagt hat, und da hat mir die CDU eher zugesagt und man wächst natürlich dann auch so ein bisschen rein in die ganze Sache. Man lernt da Leute kennen, ich habe viele Freunde gefunden und irgendwann ist das mehr als nur noch politische Haltung, sondern da ist es einfach eine Lebenswelt, wie ihr es beim BDKJ einfach auch habt, wo mehr einfach dazu kommt als nur die reine Politik. Und da bin ich aufgegangen und habe mich wohlgefühlt auch. Und ich bin mittlerweile der Kreisvorsitzende hier der CDU und fühle mich einfach in meinem Netzwerk. Das ist ja immer, wie bei allem, bei jedem Verein, bestimmt auch einfach so ein bisschen das Umfeld, ob man es macht oder halt eben nicht.
Ja, die Menschen, mit denen man so unterwegs ist. Ja, vielen Dank für die ersten Eindrücke von dir. Genau, der Podcast läuft ja unter dem Titel Politik im Boxring. Und dieses Bild des Boxkampfes, das lehnt sich an die Kampagne des Hessischen Jugendrings. Dafür steige ich in den Ring. Und die jugendpolitischen Forderungen des Hessischen Jugendrings. Und wir sprechen heute insgesamt über drei Forderungen davon. Zwei der Forderungen, über die wir sprechen, haben der BDKJ Limburg und wir aus Fulda ausgesucht. Und ein Thema, das hast du gewählt. Ja, die erste Forderung, zu der wir ins Gespräch kommen, läuft unter der Überschrift Jugendbeteiligung stärken und Wahlalter senken. Henna, was verbirgt sich denn hinter dieser Forderung des Hessischen Jugendrings? Und was will der BDKJ Fulda und die Verbände des HJR damit bezwecken?
Ja, Jugendbeteiligung stärken und Wahlalter senken. Also Wahlalter senken, das geht ganz fix. Unser Ziel ist es, oder unsere Forderung an die Politik ist, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken für Landtagswahlen. Und natürlich Bundestagswahlen ist natürlich auch ein Schritt, wo wir das fordern, aber heute geht es um die Landtagswahl. Und Jugendbeteiligung stärken, da geht es darum, dass die Jugendlichen partizipieren können, wie sie ihre Wünsche äußern können, und das in die Politik getragen wird und das dann auch dort Berücksichtigung findet, weil Demokratie ist ein Grundrecht und aktuell können zum Beispiel die 16- bis 18-Jährigen nicht an der demokratischen Wahl teilnehmen. Und so, wenn man jetzt mal in die demokratischen Parteien guckt, dann ist ja interessant, dass 4 von 5, die im Hessischen Landtag sind, sagen, Wahlalter ab 16 sind sie dabei. Und es gibt eine Partei, die nicht dabei ist. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, was du dazu zu sagen hast.
Also es sind zwei Parteien, die AfD ist aus meiner Wahrnehmung, wenn man dieses jetzt vielleicht für das Gespräch nicht so relevant, aber die sehen es auch so. Die FDP ist erst vor kurzem, hat hier ihre Haltung dazu geändert. Das ist ein ziemlich neuer Parteitagsbeschluss, den die haben. Ist richtig, wir sind als einzige demokratische Partei im Hessischen Landtag für ein Wahlrecht 18. Da muss man aber zu wissen, dass sich die Haltung der Parteien überhaupt nicht deckt mit der Haltung in der Bevölkerung. Also wir haben seit vielen Jahren, also eigentlich schon immer, eine ganz klare Meinung in der Bevölkerung dazu. Die Hessinnen und Hessen sind zu überwältigendem Anteil der Meinung, dass das Wahlalter 18 richtig ist. Und selbst bei jungen Leuten, es gibt ja immer wieder mal Umfragen, wo auch diese Fragen abgefragt werden. Und da ist es selbst mittlerweile, also früher war es noch deutlicher, da waren junge Leute noch selbst viel skeptischer, was das Wahlrecht mit 16 betrifft. Also da war auch 18 immer wieder genannt worden. Jetzt hat sich es ein bisschen verändert, jetzt sind wir mittlerweile bei so 50-50. Also immer noch die Hälfte der jungen Leute selbst ist skeptisch, was ein Wahlrecht mit 16 betrifft. das muss man auch mal sehen in meiner Wahrnehmung, kommt das in der öffentlichen Debatte viel zu kurz. Was eigentlich bei Wahlrecht ist es eigentlich auch wichtig, dass es eine Akzeptanz findet. Unsere Wahlgrundsätze müssen Akzeptanz bei den Menschen finden. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch die Frage des Wahlalters. Und da ist 18, sagen wir es mal so, ist das Alter, was sich auch was sich einmal bewährt hat und was auch Unterstützung findet in der Bevölkerung.
Okay, jetzt hast du gesagt, was die Bevölkerung dazu denkt. Und wenn du eben gesagt hast, 50-50 ist da ungefähr die Verteilung.
Bei jungen Leuten.
Bei jungen Leuten, okay. Was ist dann deine Meinung dazu?
Also ich bin der Meinung, dass Wahlrecht 18 richtig ist. Es ist ja so, sicherlich sind viele junge Leute auch sehr sicherlich auch in der Lage, eine qualifizierte Wahlentscheidung schon mit 16 auch zu treffen, aber andere vielleicht nicht. Und wir sind auch der Meinung, oder ich bin ja auch persönlich der Meinung, dass sich im Grunde genommen die Pflichten, die man hat, mit 18 kann man, ist man voll geschäftsfähig, da kann man Verträge schließen, dann geht es los, dass man sein eigenes Umfeld und sein eigenes Leben komplett selbstbestimmt regeln kann. Einen Vertrag zu machen, ein Fahrrad zu kaufen ohne Einwilligung der Eltern, Versicherungen und so weiter. Und es gehört aus meiner Sicht einfach zusammen, dass man sagt, das ist auch das Alter, wo man für die Gesellschaft voll mitbestimmen kann über ein Wahlrecht.
Okay, ja. Aber wenn man schon vorher die Reife erreicht hat, und wir haben ja ein Recht auf Demokratie und auf Mitbestimmung, wieso ist es dann nicht möglich für Personen, die das natürlich schon mitbringen, dann abzustimmen? So, das ist die Fragestellung, die ich mir gerade so stelle. Und es sind ja auch nicht automatisch alle, es gibt ja auch Nichtwähler, sag ich mal, bei den älteren Menschen, die Ü18 sind. So, wie kommen die dann damit? Also die haben ja auch das Wahlrecht, was sie aber nicht nutzen. So. Und dann kann man das Gleiche ja auch bei U18-Personen anwenden und Ü16.
Na, der Gesetzgeber hat bei der Frage, wer die Wahlreife erreicht hat, einen Einschätzungsspielraum. Das ist ja auch durch Gerichte ausgearbeitet worden. Also sowohl Wahlalter 16 als auch das Wahlalter 18 sind möglich. Und ich habe gesagt, es sind sicherlich eine ganze Reihe an Leuten dabei, die so eine Reife haben, eine politische auch, dass sie eine Wahlentscheidung reflektiert treffen können. Andere vielleicht eher nicht. Und man muss ja, wir können ja nicht unterscheiden nach einzelnen Personen. Das steht uns ja nicht zu, sondern wir müssen eine im Grunde genommen eine Typisierung machen, ab wann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Wahlalter zuverlässig möglich ist. Und da sind wir bei 18.
Okay. Und wie sieht dann für dich Jugendbeteiligung aus für Menschen, die noch nicht wählen können, aber trotzdem halt ihre politischen Gedanken der Gesellschaft mit auf den Weg geben möchten?
Naja, da gibt es viele Möglichkeiten, ne? Man kann sich bei einer politischen Jugendorganisation anschließen, wie das bei uns. Ich war lange auch im Bundesvorstand der Jungen Union. Viele junge Leute fangen da schon früh an. Man kann ja schon vorher auch Mitglied in so einer Jugendorganisation werden. Man kann bei Jugendparlamenten mitmachen oder sich bei politischen Initiativen anschließen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Es wird ja immer oder es wird gerne in der Debatte Beteiligung am politischen Leben verengt auf das Wahlrecht. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten auch, sich zu beteiligen.
Das ist ganz interessant, weil du eben auf Jugendparlament gekommen bist. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht hier im MKK, wo du ja richtigerweise auch im Kreistag mit drin bist. Und da ist mir aufgefallen, dass die Förderung für Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen, wenn die unterwegs sind beispielsweise, sehr gering sind im Vergleich zu den anderen Landkreisen hier. Und das ist ja auch eine Art an Jugendbeteiligung, dass die in den Vereinen und Verbänden, wenn die unterwegs sind, dort auch Demokratie lernen. Und dass da hier bei dir zu Hause, sage ich mal, der Kreis nicht so unterstützt.
Also wir stellen generell fest, dass die Unterstützung von Jugendbeteiligung sehr stark sich unterscheidet. Und dass interessanterweise das noch nicht mal so sehr von der finanziellen Kraft von Gebietskörperschaften abhängt, sondern dass das auch ganz maßgeblich was damit zu tun hat, wie Entscheidungsträger die Sache sehen und ob gesehen wird, dass politische Beteiligung oder dass Jugendbeteiligung wichtig ist. Also ich selbst in Großkotzenburg, wie gesagt, wir haben jetzt eine junge Bürgermeisterin, die sehr früh auch erkannt hat, dass man junge Leute, dass es heute dazugehört, dass es zu einer modernen Entscheidungsfindung auch dazugehört, junge Menschen einzubinden, wenn Themen betroffen sind, die junge Menschen, die für junge Menschen von Bedeutung sind. Und das gibt es in einigen Landkreisen sehr vorbildlich, in anderen Landkreisen ist es weniger. Wir haben jetzt dieses Mal in das Wahlprogramm, wir haben hier eine Koalition mit der SPD zusammen in Main-Kinzig-Kreis und haben auch reingeschrieben, dass wir eben Jugendbeteiligung stärken wollen, dass wir auch Jugendbeteiligung verbessern wollen. Es gibt auch Ansätze. Erste hier im Main-Kinzig-Kreis hat sich jetzt so eine Gruppe gebildet, die auch das in den Blick nehmen will und auch schon aktiv ist. Und das ist natürlich ein Kampf, dass wirklich überall das ernst genommen und gesehen wird. Und da gibt es in der Tat noch einiges zu tun. Und wie gesagt, die Städte sind oft vorbildlich oder da gibt es oft mehr Beteiligung und mehr Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Es ist aber nicht so, dass je ländlicher, desto weniger Beteiligung, beispielsweise der Vogelsbergkreis, die das sehr gut tradiert haben über viele Jahre, das hat eine gewisse Tradition. Und es ist natürlich Aufgabe der Kommunalpolitiker, wie ich ja auch einer noch bin, dafür zu sorgen, dass sich das verbessert.
Ja, diese Mischung aus Kommunalpolitik und deiner Tätigkeit auch im Landtag, die macht, glaube ich, total spannende Perspektiven aus, das so hier auch mit einzubringen in das Gespräch. Genau, und dann würde ich, glaube ich, sagen, wir kommen auch schon zum zweiten Themenblock, nämlich mit politischer Bildung Demokratiegefährdung entgegenwirken. Auch das habt ihr ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wo können junge Menschen Demokratie lernen, sich an dieser Gesellschaft zu beteiligen.
Ja, genau. Wichtiges Thema, die politische Bildung und Demokratiegefährdung entgegenwirken, was auch bei uns in Jugendverbänden ein wichtiges Thema ist. Wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel, als die AfD neu aufgekommen ist beispielsweise, haben wir auch in den Jugendverbänden dazu einen Diskurs gehabt, wie verhalten wir uns dazu, und sind bei den Jugendverbänden, wo ich aktiv bin, immer zu dem Schluss gekommen, das ist mit den Grundsätzen unserer Jugendarbeit nicht vereinbar. Und wer da Mitglied ist, der kann nicht uns nach außen vertreten. Und das gibt ja auch eine ganz neue Debattenkultur, auch damit eine Schärfe. Der Populismus, der dazu sehr viel mehr Einzug erhalten hat in der politischen Debatte. Und da ist natürlich die Frage, wie hat sich das im Landtag da vielleicht auch verändert, da in den letzten 5 Jahren sind es ja jetzt gewesen schon. Wo kann man da vielleicht entgegenwirken, dass wir nicht den Populismus im Hessischen Landtag drin haben?
Also der Hessische Landtag ist ja lang bezeichnet worden als das härteste Parlament Deutschlands. Da waren auch einige stolz drauf und es kommt davon, dass wir sehr lange sehr traditionelle Blockbildung hatten, also Linke und links der Mitte, rechts der Mitte, also so in etwa, ne? Und die hatten entweder die Mehrheit oder die Mehrheit und dann sind die Standpunkte sehr hart aufeinandergeprallt. Das hat sich durch die Koalition, die wir mit den Grünen eingegangen sind, verändert, weil diese lagerüberspannenden Koalitionen natürlich auch mit sich bringen, dass man die Perspektive von dem anderen viel stärker sehen muss. Und eigentlich ist das für die Demokratie ist es ein guter Befund, dass wir das hinbekommen. Man sieht ja zum Beispiel in Spanien etwa oder auch in anderen Ländern, wo sich die Blöcke so unversöhnlich gegenüberstehen, dass es dazu gar nicht kommt, dass man mit einem anderen, aus dem anderen Lager sozusagen, sich einig werden kann und eine Politik formulieren kann. Das hat bei uns in Hessen gut geklappt. Und das hat auch dazu geführt, dass die Debatten nicht mehr so hart geführt werden, sondern dass die Konfliktlinien auch und die Diskussionslinien anders laufen als vorher. Und das ist sicherlich jetzt zunächst erstmal ein guter Befund. Volker Bouffier hat immer gesagt, und da hat er recht aus meiner Sicht, denken wir für eine Sekunde mal darüber nach, ob der andere mit seiner Meinung vielleicht recht haben könnte. Und das ist eigentlich eine gute Grundhaltung, in die Debatten auch reinzugehen, sicherlich seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, aber nicht unversöhnlich und nicht unerbittlich, weil, und oft ist es ja auch so, auch ein anderer mit einer anderen Haltung greift ja Dinge auf oder Überlegungen und Punkte, die sicherlich auch seine Berechtigung haben in den meisten Fällen, ne? Und insofern kann man schon feststellen, dass also in der demokratischen Parteienmitte, würde ich jetzt mal sagen, dass sich der Ton ein bisschen gewandelt hat, merkt man auch aus meiner Sicht momentan ein bisschen im Wahlkampf, der nicht mehr ganz so hart geführt war geführt wird, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Es ist aber natürlich so, durch die Wahl von der AfD hat sich die Debatte nochmal verlagert, weil der Diskursraum sich erweitert hat. Auf einmal sind Positionen im Landtag vertreten, die bislang da noch nicht gewesen sind. Also äußerst rechte Positionen und auch institutionsfeindliche Positionen, was ich auch ganz stark feststelle bei der AfD, dass zu dem, was wir alles da konstatieren, die AfD auch ganz massiv gegen unsere Institutionen geht, die wir alle schätzen, unsere demokratischen Institutionen. Und ja, das ist natürlich, es ist kein angenehmer Diskurs und auch aus meiner Sicht kein Diskurs, der uns in irgendeiner Form weiterbringt. Aber die sind demokratisch gewählt und wir müssen damit umgehen. Und ich für meinen Teil versuche das in meinen Reden auch sehr klar zu machen und sehr deutlich, ohne Schaum vorm Mund, aber sehr deutlich, wo wir stehen und das auch abzugrenzen dazu, wo eben auch die AfD steht. Und ansonsten zu deiner Frage, wie das ist mit dem politischen Diskurs. Also es sind die politischen Jugendverbände und es sind die Vereine, es ist die Zivilgesellschaft, bei denen eben auch demokratische Verhaltensweisen einstudiert werden oder die auch so organisiert sind und unsere Gesellschaft stabilisieren. Deswegen sind die auch so wichtig. Es ist die Schule, die eine wichtige Rolle spielt in der ganzen Frage. Und da sind wir auch, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auch hinterher, dass die Schule auch ein Ort ist, wo man wirklich auch demokratische Bildung lernt, wo man auch den Diskurs vielleicht auch ein bisschen lernt. Und da ist die eigentlich könnte man sagen, die erste, die allerwichtigste Säule ist das Elternhaus. Und das darf man eben halt auch nicht vergessen. So eine Sozialisation in der Familie sollte halt eben auch im besten Fall dazu beitragen, Demokratie einzustudieren und eben auch den Wert von Demokratie zu erkennen.
Nochmal eine Nachfrage. Würdest du sagen, die Schärfe in der Debatte hat sich jetzt in den letzten 5 Jahren, seitdem du im Landtag bist, nochmal irgendwas gewandelt?
Naja, also die Debatte mit der AfD war von Anfang an scharf. Das gilt im Übrigen auch, wird es auch für die Linkspartei, die auch aus meiner Sicht an ganz vielen Stellen radikale Positionen halt eben auch von der anderen Seite vertreten, die auch zumindest was uns betrifft, auch sehr, es sind sehr deutliche Debatten, sagen wir das mal so. Und ich nehme da auch kein Blatt vom Mund. Es darf halt nie aggressiv, zu aggressiv werden und es darf auch nie persönlich verletzend sein. Darauf muss man halt eben achten. Das ist auch unsere Verantwortung als Politiker, die wir da gewählt sind, weil wir halt auch eben feststellen, dass das niemand möchte, dass die Bevölkerung auch erwartet von gewählten Politikern, dass sie Maß halten, dass sie einen Rahmen halten, dass sie nicht über die Stränge schlagen. Und das klappt eigentlich auch oft ganz gut. Würde ich zumindest, mag sein, dass Bürger das anders sehen. Aber es ist halt eben auch so, dass oft, wenn Berichterstattungen über die parlamentarische Arbeit so gezeigt werden, dass dann natürlich auch oft die besonders kontroversen Situationen rausgepickt werden. Und das ist dann halt auch immer so eine Sache, wie sich so ein ganzer Plenartag vollzieht und was dann überhaupt dargestellt wird. Ne? Da wird eher der Eklat dargestellt als das Verbindende, was halt eben auch einfach nicht so spannend ist.
Und was würdest du sagen was sind Punkte, wo man demokratiegefährdende Personen, sage ich mal, oder Debattenkulturen, wie man denen entgegentreten kann, und können da auch Jugendverbände deiner Meinung nach eine Rolle spielen?
Also Aufgabe von Demokraten ist, immer wieder auf den Wert der Demokratie hinzuweisen. Als Vertreter von einer demokratischen Partei und als Wahlkreisabgeordneter, der ich viel in meinem Sprengel unterwegs bin, in meinem Wahlkreis, ist es auch Aufgabe, erstens zu überzeugen für die Demokratie. Und das tut man nicht nur, indem man über Demokratie theoretisch redet, sondern indem man auch gute Ergebnisse einfach liefert, indem man versucht, mit den Leuten zu sprechen, zu vermitteln, was man macht und warum man es macht. Geht natürlich nicht überall und in jeder Situation, aber indem man auch den Leuten einfach das Gefühl gibt, hier ist ein Vertreter von einer demokratischen Partei, einer, der so ein System unterstützt und der ist ansprechbar, der gibt eine Antwort, der diskutiert, der fährt den Leuten nicht über den Mund, sondern versucht zu verstehen, von woher die Leute kommen mit ihren Argumenten und eben auch nahbar zu sein. Und das ist Aufgabe von der Politik und so verstehe ich mich auch als Wahlkreisabgeordneter, eben eine ansprechbare Person zu sein für die Menschen, die hier wohnen und die hier leben und nicht den Leuten nach dem Mund zu reden, das auf keinen Fall, aber schon offen zu sein für das, was auf einen zukommt und das über die Breite der Gesellschaft hinweg. Und da muss man immer schauen. Es gibt natürlich, wir sind viel in Vereinen unterwegs, so jetzt auch als CDU-Vertreter ist uns Vereinsarbeit wichtig, von der Theatergruppe bis zur Feuerwehr. Aber eben auch, es sind ja nicht alle Leute, da bei uns ist ja wirklich auch keine Pflicht, Mitglied in einem Verein zu sein, sondern eben die sich da nicht organisieren, eben halt auch anzutreffen und anzusprechen und ansprechbar zu sein für die.
Und mit Perspektive auf die Jugendverbände, was ist da so deine Einschätzung? Was können insbesondere junge Menschen da vielleicht mitnehmen für Demokratie?
Also erstmal sind die Jugendverbände, die wir haben, demokratisch strukturiert und allein schon deshalb wichtig und haben eine stabilisierende Funktion auch für die Gesellschaft. die wirken in die Gesellschaft mit ihrem Angebot hinein, machen eben Angebote und sind einfach eine Stütze und natürlich das Miteinander in jedem Verein oder eben auch in Jugendverbänden lernt man das demokratische Miteinander und lernt eben auch viel fürs Leben und deswegen haben die eine ganz, haben die eine hohe Bedeutung und deswegen ist es uns auch als Politik wichtig, die zu unterstützen und wir haben ja auch eine ganze Reihe an Maßnahmen im Köcher, um wie gesagt auch sowas zu unterstützen, weil es eben notwendig ist. Und der BDKJ ist da ja nur eine dieser positiven Beispiele.
Ja, auch ein Grund, weshalb wir nicht nur als BDKJ Hessen heute hier sitzen, sondern auch als Vertreterinnen und Vertreter vom Hessischen Jugendring.
Der eine super Arbeit macht, muss ich immer wieder sagen. Habe ja eine enge Verbindung auch in Wiesbaden und sehe auch viel. War gerade die Tage letzte Woche bei einer Diskussionsrunde auch mit dem Vorstand vom Hessischen Jugendring. Und ich finde auch die Forderungen, die da gestellt werden, wirklich sehr reflektiert und, also, wenn ich das so sagen darf, und auch an vielen Stellen auch wirklich überzeugend.
Die darf man schon auch loben, auf jeden Fall, die Forderung. Ja, dann können wir auch zu der Forderung kommen, die du mitgebracht hast, nämlich zu schauen auf die mentale Gesundheit junger Menschen und, genau, ich glaube, das darf ich spoilern, dass Henna und ich auch im Vorgespräch schon gesagt haben, dass das auch ein Thema ist, was uns total unter den Nägeln brennt, wo wir immer wieder sehen, dass da ein Bedarf ist und auch ein gewachsener Bedarf.
Also besonders drauf gekommen auf das Thema bin ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das lang gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Ich bin kein Kultuspolitiker, ich bin in dem Ausschuss nicht und bin immer nur wieder, sagen wir es mal so, klar, wenn wir Gesetzesvorlagen haben oder wenn ich diskutiere in Schulen oder besuche natürlich auch in meinem Wahlkreis Schulen, aber so richtig auf die mentale Gesundheit gestoßen worden, in der vollen Wucht bin ich beim Hauptjugendkongress. Da war eine Gruppe, konnten die jungen Leute ja selbst wählen, was für sie wichtig ist oder was sie der Politik sagen wollen und herantragen wollen. Und da war eine Gruppe, die sich eben mit der mentalen Gesundheit beschäftigt hat. Da bin ich hingegangen und war ganz erstaunt, dass das eine der größten Gruppen waren, wo die meisten jungen Leute gewesen sind. Und die Diskussionsrunde, die es dann gegeben hat, die hat mich schon beeindruckt, weil, und das ist auch, glaube ich, ein Wandel, den es bei mir so nicht noch in meiner Schulzeit, ich habe ja vor 20 Jahren Abitur gemacht, und dass jemand über mentale Gesundheit geredet hat, dass jemand offen in einer Runde gesagt hat, dass er vielleicht Probleme hat, mentale Probleme oder psychische Probleme oder dass es ihm nicht gut geht, das habe ich in meiner Schulzeit nicht so erlebt. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass man sowas offen gesagt hat. Und in der Runde, die da zusammengekommen ist, waren die Leute sehr offen und haben sehr persönlich auch geschildert, was denen da im Kopf rumgeht und vor allen Dingen auch den Problemaufriss sehr nahbar gemacht. Und das hatten es alle, die wir da saßen, über die Parteigrenzen hinweg, wirklich sehr beeindruckt und auch beschäftigt. Und im Nachfolgenden haben wir auch, gerade auch mit dem Kultusministerium, mit dem Kultusminister, dem wir das vorgetragen haben, der das Thema natürlich kannte, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns auch wirklich überlegt, wie wir der Sache begegnen kann, weil mentale Gesundheit wird immer wichtiger und wir sehen, allein auch schon an den Zahlen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe an Statistiken dazu, dass junge Leute ganz offensichtlich heute durch die Komplexität des Lebens und was alles, wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, da eine Rolle spielt, mental ganz schön unter Druck.
Magst du das konkreter machen, was ihr dem Kultusminister da vorgelegt habt an Forderungen? Vielleicht kannst du ein, zwei Highlights rausgreifen.
Das war eine ganze Reihe an Forderungen und wir wollen auf jeden Fall, und das findet sich auch in unserem Wahlprogramm jetzt wieder, und da gehe ich auch fest davon aus, dass wir das, sofern wir die Möglichkeit haben, dass wir das umsetzen werden, ist das Thema Schulgesundheitsfachkräfte, die wir steigern wollen, die Schulpsychologie, die weiter gestärkt werden muss. Da ist das Problem, dass halt wie in so vielen Bereichen momentan sehr wenige Kräfte verfügbar sind und dass es schwierig ist, an qualifiziertes Personal zu kommen. Aber es gibt ja auch Programme zum Beispiel, die man habe ich auch dann gelernt, die mit Schulen, in Schulen angeboten wird und die man halt eben als Schüler auch machen kann, um sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, um so ein bisschen auch zu helfen in dem Bereich. Und was wir ganz konkret als Ergebnis von diesem Gespräch hatten, weil wir selbst erstmal, oder ich persönlich auch erstmal rausfinden musste, wie ist denn eigentlich dann die Kaskade, was passiert eigentlich, wenn man in den Bereich reinkommt, dass man mentale Probleme oder psychologische Probleme hat, psychische Probleme hat. Und eines der Ergebnisse war, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen zu, dass wir sehr schnell überhaupt unsere Hilfsangebote bekannt machen, weil das haben auch die jungen Leute gesagt, dass sie eigentlich gar nicht so genau wissen, welche Angebote gibt es. Viele kennen die Schulsozialarbeit, die haben wir natürlich auch massiv verstärkt in den letzten Jahren. Das gab es früher ja auch so gar nicht. Das hat schon eine Stärkung erfahren, aber es reicht eben nicht. Das ist ein Baustein, aber es muss noch mehr geben. Und als eines der konkreten Ergebnisse, wie gesagt, haben wir gesagt, wir wollen, dass wie in anderen Ländern auch, in den Schultoiletten Aufkleber angebracht werden, wo die verschiedenen Hilfsangebote, die wir momentan haben, bekannt gemacht werden, sodass man ohne sich outen zu müssen und ohne immer über die Schulsystematik gehen zu müssen, eben externe Hilfe besorgen kann.
Leider hatten wir an dieser Stelle technische Probleme. Die nachfolgenden Aufnahmen sind nicht ganz so angenehm zu hören, aber trotzdem gut verständlich. Danke, dass ihr dranbleibt.
Zu Recht hast du dir das Thema ausgesucht, dass wir das heute mal auf den Tisch holen, sage ich mal.
Den Kindern muss geholfen werden, dass die in eine Behandlung kommen, dass sie Unterstützung erfahren, was viel zu lang dauert. So, das wissen wir ja auch alle in Deutschland, dass es viel zu lang dauert. Das ist ja nicht nur bei Kindern und Jugendlichen so. Und das Zweite ist, dass wenn wir Ehrenamtliche losschicken, sage ich mal, mit Kindern, und die haben dann Gesundheitsprobleme, und dann brauchen die aber auch Unterstützung, wie sie mit dem Kind umgehen soll, weil die sind keine Profis. So aus dem Ehrenamtliche, die kennen sich aus, die haben die Juleika abgeschlossen und so weiter. Aber das sind dann meistens ja auch spezielle und Sonderfälle so, wo man sich einfach auch hauptamtliche Unterstützung oder mindestens Beratung des ehrenamtlichen Teams holen muss. Jetzt in der Vergangenheit hatte ich ein Team so, wo die in meinem Heimatkreis war es dann einfach so gegeben, dass wir die hauptamtliche Unterstützung nicht mehr erreicht haben, weil es war Freitagabends. Und dann haben wir bis Montagmorgens zu warten, so dass wir da Unterstützung bekommen. Und das war dann nur über Vitamin B, dass wir noch einen Kontakt hatten, dass wir das Team beraten konnten, so wie es vorgehen soll. Und das ist halt auch ein ganz essentieller Punkt. Wir können die Ehrenamtlichen nicht alleine lassen. Also wir dürfen auf gar keinen Fall die Kinder damit alleine lassen. Und die Hilfe, bis sie kommt, dauert zu lang. Und die Ehrenamtlichen, die brauchen auch Unterstützung in dem Bereich. Und das ist wichtig, dass da was aufgebaut wird.
Ist ja nicht so, dass wir noch keine Infrastruktur haben, aber es ist schon, und da gebe ich dir recht, weil es eines der Probleme unserer Zeit ist oder werden wird auch, und das natürlich das Allerwichtigste ist, mentale Gesundheit von jungen Menschen gerade auch zu stärken und zu erhalten. Und wenn Probleme da sind, dass wirklich auch ein gut erreichbares Hilfesystem da ist, geht es natürlich auch eben um Quantitäten, eben um die Frage, wie viele Psychologen sind da, was für eine Unterstützung gibt es für all die, die im ehrenamtlichen Bereich sind und eben was erkennen bei jungen Leuten, aber auch für Lehrer, für die das nicht so einfach ist. Und das wird sicherlich auch Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode sein. Wir haben auch in der Fraktion schon über die Frage diskutiert, gerade auch das Thema Psychologen, dass wir da sehen, dass mehr Leute in die Fläche kommen, dass wir Ausbildungskapazitäten verbessern, dass eben aber auch das Gespräch mit der KV, dass die Zulassung so ist, dass auch genug Psychologen über die Scheine dann auch praktizieren können. All solche Fragen werden in den nächsten Jahren sicherlich eine Rolle spielen. Und wir müssen uns natürlich auch immer auch gerade auch in der Schulpolitik fragen, ob wir junge Menschen auch nicht auch überfordern. Und das ist natürlich auch eines dieser Themen. Wir merken das auch, es gibt eine hohe Leistungserwartung, Leben wird zunehmend komplexer, nehme ich zumindest so wahr. Und auch soziale Medien, dieses ganze Thema spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber gerade auch dafür, wo wir jetzt einen Einfluss haben bei der Schulpolitik, ist es natürlich auch so, dass wir uns immer fragen müssen, wie viel kann man jungen Leuten zumuten, was ist noch gut, was ist gesund, uns halt eben nicht auch zu übertreiben. Und das ist immer eine Spannbreite. Wir haben auf das System Schule kommt immer mehr Erwartung zu. Die Menschen erwarten immer mehr von Schule. Also wenn ich Gespräche habe, ist man ganz schnell eigentlich bei dem Punkt, für dieses, für jenes braucht man ein neues Schulfach, da muss Kapazität da sein. Aber das muss halt immer in einem Rahmen auch irgendwie möglich sein. Wenn wir das immer weiter, immer verbreitern und auch immer mehr Erwartungen an junge Menschen richten, dann macht das natürlich auch was mit denen.
Gerade aus unserer Perspektive auch nochmal, Schule ist wichtig, ist ein Ort der Demokratie, da haben wir drüber gesprochen, ein Ort, wo wir ganz viele Kinder und Jugendliche erreichen. Und trotzdem darf sie auch zeitlich nicht so viel Raum einnehmen, dass wir als Jugendverbände hinten runterfallen. Ja. Das ist jetzt nicht ganz das mentale Jugendarbeitsthema, aber trotzdem für uns immer eine wichtige Perspektive.
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Perspektive und auch das ist gesellschaftspolitisch aus meiner Sicht noch nicht so richtig zu Ende gedacht, weil wir haben in unserem Land eine große, große Tradition, die wir auch immer beschwören als Politik, von ehrenamtlichem Engagement, von gewachsenen Vereinen. Wie oft sind wir bei Jubiläen, 100, 125 Jahre und noch älter, also wirklich eine gewachsene Struktur, die so viel Gutes bewirkt hat und so viel Stabilität auch in die Gesellschaft gebracht hat, die wir nicht aufs Spiel setzen dürfen. Und da steht demgegenüber die Erwartung an zuverlässige Betreuung, wir müssen, um unseren Wohlstand erhalten zu können, unsere Erwerbsquoten noch ausbauen. Und das bedeutet immer Betreuungsdienstleistungen und Verlagerungen eben auch in verbindliche, verlässliche Systeme, die berechenbar da sind. Und das ist mit der heterogenen Vereinslandschaft dann nicht so leicht zu übereinzukommen. Unsere Antwort darauf ist, wir wollen den Ausbau vom Ganztag. Das ist uns ein Anliegen. Aber was wir nicht wollen, und da unterscheiden wir uns eben auch von der politischen Linken, wir wollen keinen Zwang. Wir wollen keine diese gebundenen Ganztagsschulen, die einige als die seligmachende Lösung sehen, dass man bis spätabends fest verbindlich in der Schule ist. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die Menschen, also die Eltern in Rücksprache natürlich mit den Kindern, das wählen können und dass eben vor allen Dingen auch unsere Vereine, unsere Strukturen eine Chance haben, sich da wiederzufinden. Wir machen mit unserem Pakt für den Nachmittag, setzen wir eben darauf, Vereine eben auch einzubinden in das Geschehen, in das Alltagsgeschehen in so einer Schule. Aber das ist natürlich mit einem Bruch verbunden, weil die Logiken andere sind und das muss zusammengeführt werden. Es wird eine der Aufgaben sein. Und das wird auf jeden Fall, so viel glaube ich schon auch sagen zu können, auch in diese Vereinslandschaft, in diese gewachsene, ganz schön viel Wirbel auch reinbringen. Aber es ist noch ein bisschen, das muss man ja eben auch sagen, Erwartung der Gesellschaft an uns Politik, eben Betreuungsfragen auch zu lösen.
Und ein spannender Punkt, der immer wieder, wenn ich davon erzählt habe, was gibt es denn so bei den Forderungen des Hessischen Jugendrings? Ich weiß nicht, mach mal eine rhetorische Frage draus, ob du schon davon gehört hast und wenn ja, was eure Perspektive darauf ist, nämlich dass die Telefonseelsorge-Hotlines nicht aus dem Ausland erreichbar sind. Und ich glaube, das ist gerade für uns als Jugendverbände wir sind auf Freizeiten unterwegs und eben der Erfahrung, dass es auch immer wieder akute Situationen gibt, etwas, was wir bräuchten und deshalb eine unserer Forderungen. Also hast du schon mal davon gehört und habt ihr das irgendwie aufgegriffen in eurem Wahlprogramm?
Also in unserem Wahlprogramm steht wir haben ein sehr fein gegliedertes Wahlprogramm, wo ziemlich präzise drinsteht, was wir wollen, aber das ist halt nur wirklich ein sehr feines, ein wichtiges wohlgemerkt, aber ein sehr feines Thema. Also da müsste es sich ja eigentlich eher um eine technische Fragestellung handeln, die man wahrscheinlich auch gar nicht so sehr politisch, sondern dann eher technisch auflösen muss, dass eine Erreichbarkeit aus dem Ausland auch heraus ist sicherlich ein Problem, was lösbar ist aus meiner Sicht.
Und deshalb ja auch ein Punkt, der gut mitzugeben ist an dieser Stelle. Damit wären wir auch schon am Ende der dritten Forderung, am Ende des dritten Themas, aber noch nicht ganz am Ende des Podcasts, weil wir hoffen, dass das nicht das letzte Gespräch ist und nicht das letzte Aufeinandertreffen. Und wir zumindest, unser Kalender geht schon bis in 24 rein und da ein wichtiger Termin, nämlich der 18. bis 21. April 2024. Weißt du, ob du da schon was in deinem Kalender stehen hast?
Da müsste ich jetzt meinen Kalender rausholen.
Genau, ist auf jeden Fall nach den hessischen Osterferien und ich verrate auch gerne, was da ansteht. Da ist nämlich 72-Stunden-Aktion, genau.
Ah ja.
Genau, und wir freuen uns natürlich, wenn, wie ich eben schon gesagt habe, das nicht das letzte Aufeinandertreffen ist, sondern da vielleicht hier eine Gruppe in deinem Wahlkreis oder sonst irgendwie Besuch von dir bekommt und wir einfach noch starke Fürsprecher haben für unsere Aktion.
Die 72-Stunden-Aktion, die ist mir natürlich, die kenne ich. Komme selbst auch oder wohne jetzt in einem Ort, der ja katholisch geprägt ist, wo auch das schon veranstaltet worden ist in der Vergangenheit. Ich war in meinem Wahlkreis bei Gelegenheit auch mal bei einer Aktion und habe zugeguckt und habe mich bei den jungen Leuten bedankt und bin da auf jeden Fall offen und mache auf jeden Fall mit, klar.
Sehr schön. Dann vielen Dank an Henna für die Beteiligung an dem Gespräch heute. Und vielen Dank an Max Schad von der CDU.
Danke euch.
Ich danke auch.
Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Produktion durch BDKJ Hessen im Rahmen der Kampagne des Hessischen Jugendrings. Dafür steige ich in den Ring. Vielen Dank an alle GesprächspartnerInnen. Weitere Infos zur Landtagswahl auf Social Media und auf der Homepage des Hessischen Jugendrings. Alle Links in den Shownotes.